Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman Stammtisch, powered by O2. Ich befinde mich immer noch in Quarantäne zu Hause, deswegen immer noch schlechtere Soundqualität. Aber das war heute nicht die einzige Hürde, die wir beim Baxman Stammtisch zu nehmen hatten. Die Gäste waren Dizzy und Tamasch. Und beide haben den Namen Baxman Stammtisch sehr wörtlich genommen, denn sie haben mitten in einer Kneipe in Berlin aufgezeichnet. Was für ein Chaos daraus entstanden ist und warum es trotzdem in Themen wie Mental Health und auch Genregrenzen unheimlich deep und auch ernst wurde, das erfahrt ihr alles, wenn ihr jetzt genau zuhört in der neuen Folge vom Baxman Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß!
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, Phase, Phase. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Stimme ist noch nicht besser, Yannick, deswegen müssen wir mal sehen, ob das heute funktioniert. Aber schön, dass du das hier organisiert hast heute. Wie geht's dir?
Nico, gut geht's mir. Meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen, man hört's, ich bin etwas nasal unterwegs, aber kein Corona. Ich teste mich fleißig, also alles gut. Danke dir.
Es liegt also nicht an mir. Ich habe ja schon so Theorien, dass du eventuell mittlerweile auch digital Corona übertragen kannst, aber weil wir machen Calls und auf einmal fängst du an zu niesen hier. Aber ich hoffe, es bleibt so. Du hast aber uns schöne Gäste eingeladen und wir haben eben vom Vorgespräch schon gemerkt, ich glaube, das wird eine wilde Runde heute. Mal gucken, ob ich das so körperlich und mental durchhalte.
Das glaube ich auch, dass das hier eine wilde Runde wird. Also heute die Folge hat auf jeden Fall den Titel Stammtisch verdient. Ihr habt ja leider das Bild nicht dazu, aber zwei Gäste, die zusammen in der Kneipe aufnehmen. Schön,
Lass
dass ihr
kurz
hier
leise
seid.
sein, lass kurz leise sein.
Guck mal, direkt reingequatscht. Schön, dass ihr hier seid, Dizzy und Tamasch. Herzlich willkommen im Stammtisch.
Hallo. Tamasch versucht hier gerade den Sound von der Jukebox einzufangen.
Wie geil, dass ihr in der
Digga, das ist
Kneipe
Jason Derulo. Willst du mich verarschen oder was?
Ja, Tamasch hat auf jeden Fall schon 3-8 im Turm. Wir reden heute über Mental Health, Alter.
Das stimmt übrigens gar nicht, dass ich 3-8 im Turm habe. Ich freue mich einfach mal wieder mit Nico zu reden und bin
Oh,
ein
mein
sehr
Herz geht auf.
lebensfroher Mensch, du Arschloch.
Ja, mein Herz geht auf. Das freut mich zu hören. Ist aber auch echt schon ein bisschen länger her, ne, dass wir uns
Voll.
gesehen haben.
Ich
Ich glaube,
glaube,
das
das
gehört
war ein
alles.
Splash, wo ich halt das. Ja, das, ja.
Oh Gott, oh Gott, oh
Stimmt.
Gott. Oh Gott. Aber ich merke schon, Janik, du kriegst heute eine sehr tragende Rolle. Du musst Struktur reinbringen. Also hau mal rein. Welches Thema habt ihr euch ausgesucht? Worüber will die Redaktion reden?
Das wird eine Sisyphus-Arbeit, glaube ich, aber ich gebe mein Bestes. Dizzy hat ja gerade schon kurz gespoilert, es soll heute um mentale Gesundheit gehen. Wir haben uns so in der Redaktion ein paar Gedanken gemacht und diese ganzen Themen, so Depressionen, Angstzustände, das wird ja immer mehr im Rap thematisiert. Und bis vor ein paar Jahren galt es ja immer noch, möglichst hart zu sein, in Anführungsstrichen. Also da wurde ein sehr toxisches Männerbild gezeichnet. Das hat sich dann natürlich auch auf die Fans ausgewirkt. So frei nach dem Motto, stell dich nicht so an, alles gar nicht so schlimm. Und diese Probleme gibt es natürlich nicht nur in der Rap-Szene, sondern auch in der Gesellschaft allgemein. Und auch da hat sich natürlich so ein Bewusstsein, also gab es wenig Bewusstsein für mentale Erkrankungen. Das hat sich jetzt immer weiter gebessert, auch durch soziale Medien ist da so ein bisschen Bewusstsein für entstanden.
Hallo.
Und jetzt gibt es halt Beispiel Sierra Kid oder jetzt auch Dizzy Tamasch, deswegen sitzen sie ja hier, immer mehr Rapperinnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Da gibt es natürlich auch so eine Welle aus den USA, die da rübergeschwappt ist. So, da sind so Namen wie Lil Peep zu nennen, die das auch als zentrales Thema immer wieder in ihren Songs hatten.
Falls ich dich unterbrechen darf, darf ich als Erster?
Klar.
Falls ich dich unterbrechen darf, ist es.
Sehr gerne.
Ist es immer schon so? Es geht da nicht mal um Rap oder so. Mentale Zerstörung, sage ich jetzt mal, durch Musik oder durch Hören einer Musik war schon immer da. Also sei es alte Jazz-Dinger, wo Musiker sich selber
Aber es
können.
geht ja jetzt um Rap. Im Rap war es ja schon so, dass es
Okay,
darum
lass mich
ging.
doch bitte ganz kurz weitermachen, um dann. Nein, ich weiß, es funktioniert eigentlich nicht so. Aber ich möchte dann fertig werden auch. Ist es halt so, dass Musik den Künstler auch zerstört. Deswegen ist das Sad Boy-Image von Lil Peep, was er im größten Teile auch aufgefallen auf, gegriffen hat von Cobain oder weißt du?
Aber Sad Boy ist Young Lean, oder?
Digga, keine Ahnung, das habt ihr erfunden. Das habt ihr erfunden, diese Worte. Ich will jetzt gerade auf dieses Hip-Hop-Ding gehen, weil du Hip-Hop... Wie der mich durcheinander bringt. Ich schwöre, Nico, ich wollte gerade was Tolles sagen und der Hund hat mich durcheinander gebracht. Ja, dann
mach mal weiter. Erzähl mal. Mach mal weiter. Ich bin gespannt. Ich warte immer noch darauf und dann warte ich immer noch darauf, dass Janik die Frage überhaupt beantworten kann. Die stellen kann.
Das Ding ist halt so, dass es schon immer da ist. Und nicht erst durch einen Little Peep oder durch einen Sierra Kid, der auch eine gute Auffassungsgabe und Gefühle, die er raustragen kann. Es ist nicht erst seitdem da, sondern viel früher.
Aber wie gesagt, so gerade so deutscher Rap oder auch gerade im Hip-Hop und so war es ja so 2000er schon so, dass es darum ging, dass man der Allercoolste ist und so. Und dass halt nicht über Gefühle geredet wurde, so, sondern man halt schon immer eher hart sein musste.
Klar, das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl. Wenn ich mich daran erinnere, wie sehr ich alles zu deinen Elternzeiten gehasst habe. Ja. Wie ich alles einfach weggeblockt habe. Einfach nur, weil ich meine eigenen, sag ich jetzt mal, Straßenerfahrungen nicht anderen zugeteilt habe. Also ich hab nie gesagt, okay, der andere hat das auch vielleicht erlebt. Deswegen fühle ich das. Sondern ich war mega wütend. Verpiss dich, komm mal nach Wedding, sag mal nochmal. Ja. Guck. Und jetzt passiert das Gleiche. Nein, Entschuldigung.
Ja, aber jetzt ist ja so, dass man halt schon, also so es voll viele Leute gab, die einfach viel mehr so über Gefühle gesprochen haben, so in ihrer Musik. Und das halt viel mehr, also so ich würde mal sagen, so Anfang 2010 so langsam so in die Gänge kam. Und jetzt dann irgendwann natürlich, dann irgendwann so, gerade jetzt im Rap, ne, also in anderen Musikrichtungen gab es das natürlich schon lange, gerade im Rap so in so eine extreme Richtung gegangen ist. So.
Was dann aber wieder Traurigkeit einfach nur ist, was ich am Anfang meinte.
Ja.
Okay.
Also das wird sehr, sehr spannend mit euch beiden, glaube ich. Wir versuchen trotzdem mal von Janik nochmal eine Frage zu formulieren, denn die Redaktion hat sich eine Woche Gedanken gemacht, denn die ist noch nicht beantwortet, das finde ich ganz schön. Also worauf wolltet ihr hinaus?
Hinaus wollten wir auf die Frage, wie kann man als Rapperin mit Vorurteilen brechen? Also über Thema Mental Health im Rap. Darum soll es gehen.
Also glaubt ihr, dass es klassisch dieser Pfad der Musik ist, der gerade schon beschrieben ist, dass es ja fast schon wieder Trend geworden ist? Oder gibt es noch mehr, was man machen kann und machen muss?
Man sollte, wenn man mit irgendwas brechen, aus meiner Sicht her, wenn man mit irgendwas brechen mag, was von außen kommt, dann muss man das selber mit sich ausmachen. Also von vornherein. Wenn du falsch liegst, kannst du dann nochmal mit dir selber brechen. Aber wenn du was Scheiße findest, sag's direkt. Also egal, ob du cool bist oder nicht, wenn du im Nachhinein merkst, das war doof, dass du gesagt hast, das ist Scheiße, musst du es dann mit dir selber brechen. So. Ist mein Feeling von der ganzen Sache her. Falls ich die Frage verstanden habe.
Na, es geht ja auch in dem Zusammenhang ja schon auch noch um etwas wie Vorurteile, was ihr schon ganz gut beschrieben habt, wie es früher war mit dem härter sein und heute, dass man nicht schwach sein darf und dass ja trotzdem immer stärker wird, diese Welle, dieses Bewusstsein darüber, weil die Welt, in der wir uns mittlerweile bewegen, auch eine ganz andere ist.
Voll. Ja, ich weiß auch nicht, also bei meiner Mucke ist ja jetzt auch so ganz oft, dass viele Leute sagen so, ey, früher was, das, was du früher gemacht hast, der depressivere, düstere Kram war viel cooler so. Und ich finde es einfach geil, immer mit Erwartungen zu brechen, indem ich jetzt was ganz anderes mache. Die Musik, die ich gerade mache, ist übel sanft und schon geht viel mehr um Gefühle und ist irgendwie nicht das, was man erwartet hätte jetzt nach dem Bug-Tab, was ich mal gemacht habe so. Aber mir tut's halt voll gut, also meiner Psyche tut's voll gut, weil diese ganze so immer, also so immer so übelst dark und negativ und depressiv sein in der Mucke, das ist manchmal auch wie so ein Teufelskreis, so dadurch, dass ich das dann immer so, dass ich das nach außen präsentiere und damit identifiziert werde und mich dann selber, dadurch, dass ich es gemacht habe, dann wieder damit beschäftigen muss, dann zieht es mich dann wieder auch runter und so. Deswegen habe ich das jetzt auch mal so in der ganzen Pandemie gebraucht, mal so was Positiveres zu machen, so vom Sound und so und mal so. Ja, da auch so ein bisschen offener zu werden, anstatt immer nur so Wut rauszulassen quasi.
Voll. Und ich finde, das wir in einer Zeit leben, wo wirklich, wirklich jeder seine Fresse aufmachen kann. Entschuldigt, dass ich das so sage. Und es ist wirklich, schon vor Jahren hätte es Zeit sein sollen, aber wir leben in einer Zeit, wo jeder ein Sprachrohr sein kann. Ob es akzeptiert wird oder nicht, lass es dahingestellt sein, weil damals konntest du als Rap-Künstler oder als, weiß ich nicht, Funk-Künstler noch früher, hattest du auch kein Sprachrohr. Aber wir leben in einer Zeit, wo jeder seine Fresse aufmachen kann. Und das wird halt, wenn er seine Fresse laut genug aufmacht, auch akzeptiert. Ja. Und ich denke, dass deswegen jeder halt wirklich so dolle einen reinhauen soll, wie er kann.
Ja, wo man nicht so auf dem Tisch dabei.
Fickt euch, ist so. Fickt euch, ist einfach so. Mach ich doch auch.
Ja, ja, klar. Nee, also was ich halt, was Tamasch, glaube ich, auch meint, ist so, früher war alles viel mehr schwarz-weiß und jetzt ist halt auch alles viel, viel mehr so, viel breiter gefächert. Jeder, also.
Ich will gar nicht irgendwelche Sachen betiteln, sei es Frauenrap, sei es das, was man dann wieder zu einer neuen Scheißsendung machen soll. Jeder hat die Chance, heutzutage was zu sagen, wenn er dahinter steht. Cooler, und wenn er es laut sagt, dann wird's gehört.
Ja. So. Aber warum ist denn du sagst heute, wieso ist das nicht so gewesen? Wo ist denn dann mit diesem Vorurteil gebrochen worden?
Weil früher gab es erstens, weißt du selber, nicht diese Internetmedien-Sachen, die ich heute auch noch nicht begriffen habe. Früher gab es Women's Rights-Bewegungen. Guck mal, jetzt machen wir wieder Sachen auf, die ich betiteln muss. Was ich aber im großen Pool meine, dass jeder seine Schnauze aufmachen darf. So, meine ich als großen Pool und nicht als abgeschottete Ebene. Und warum ist das... Weil heute alle die Möglichkeit haben, was zu sagen. Aber das ist das Ding. Genauso wie alle Arschlöcher jemandem was hinterherwerfen können und es wird geglaubt. Weißt du? Also, es ist ein Pro und Contra.
Aber du meinst ja schon, dass heute einfach viel mehr toleriert wird und nicht mehr so, da einfach nicht mehr so diese ganzen, sich immer so festgefahren
wird. Ich meine, dass es heute die Chance gibt, dass jemand seine Meinung so sagt, dass sie toleriert werden muss. Ja,
genau, das meine ich auch mit diesen, so ist nicht mehr so, ist nicht mehr so schwarz-weiß und auch so, dass diese ganzen Genres sich viel mehr vermischen, das ist voll geil, finde ich, also so diese ganze, so, was weiß ich, so diese Emo-Mucke, die früher eher so Rock, im Rock stattfand und so, das findet jetzt auch im Rap statt, so jetzt wird bei Hip-Hop-Mucke durch diese ganzen Trap, so alle Genres sind hier vermischt und du siehst halt, wie so eigentlich fast Punks irgendwie, so Punk-Hip-Hopper, die so in den Moshpit springen und so. Also heutzutage ist alles viel mehr verwoben und das finde ich auch voll geil. Und das begünstigt auf jeden Fall auch viel mehr, dass man dass man einfach heutzutage viel mehr machen kann, was man will und viel mehr rauslassen kann, was man will. Und das viel, viel akzeptierter ist als früher.
Oh, Frau.
Also früher hatte ich das Gefühl, dass da gab es immer nur so voll so ein Scheuklappendenken. So. Es gibt irgendwie es gibt die Popper, es gibt irgendwie so die Punks, es gibt die Hip-Hopper. Und deswegen gab es dann auch nur eine Attitude im Hip-Hop und irgendwie eine Attitude für die Punks und so weiter. Und das ist heutzutage halt alles viel mehr vermischt. Und deswegen ist es auch gerade irgendwie viel mehr so meine Zeit gerade, so in der ich mich wohlfühle.
Voll, und ich fühle mich auch wohler denn je.
Ja.
Wirklich.
Ich finde es total spannend, was ihr beschreibt, weil ehrlicherweise, das ist ja etwas, was du von außen auch ganz logisch betrachten kannst. Wenn du in deiner Bubble feststeckst, kriegst du das nicht so mit und dann kämpfst du dagegen an. Das merkst du eben auch im Deutschrap an ganz vielen Stellen heute immer noch, dass so Bestandswahrung stattfindet. Wenn man sich aber dann offen mit einer ganzen Szene und vielleicht auch dann logischerweise auch mit der ganzen Gesellschaft beschäftigt, merkt man ja schon, das ist ein anderes Bewusstsein über, und das sind total. Diese Einzelthemen, Tamas, die ich gar nicht jetzt groß aufmache, sondern zumache, aber die Art von Männlichkeit, toxische Beziehung.
Aber Bruder, wir hören uns Rap, trotzdem ein scheiß geiles UGK-Album an oder irgendwas. Ich sag trotzdem, Gangsta Boo war damals die beste weibliche und für mich immer, wenn man, hey, weißt du?
Es ist eine Frage des Umgangs damit und auch ein Bewusstsein. Und du merkst ja schon, dass die Menschen in der Breite auch immer irgendwelche Trigger oder sagen wir, Leitplanken und vielleicht auch Leuchttürme brauchen, die ihnen helfen, bewusster mit ihren Emotionen umzugehen. Eben ja. auch mit so einem Thema wie Mental Health. Habt ihr da so, wir haben ja schon über ein paar Schnelle gesprochen, so. Ich glaube schon, dass Kurt Cobain in den 90ern sehr viel dafür beigetragen hat, dass auch Leute bewusst damit umgehen konnten, dass es ihnen scheiße geht. Aber wenn wir es ein bisschen auf Rap runterbrechen und wir haben ein paar Ami-Namen schon, wenn, dann seht ihr da auch so, oder was dann für euch so diese Typen, die dafür gesorgt haben, dass sich etwas verändert hat?
Auf jeden Fall Kid Cudi, würde ich sagen, damals so. Mhm. Also so Anfang 2010er.
Da habe ich nicht wirklich so verfolgt.
Ja, aber so. Also generell, ich glaube, wie gesagt, ab 2010 in Deutschland halt, ne, irgendwie, also jetzt im übelsten okay. Mainstream sowas wie Casper so, oder so.
War für mich noch nicht so da, wie das, was Kid dann gemacht hat.
Ja,
also, aber... Also, weil das war halt sehr traurig.
Das, na klar, das wurde dann natürlich, da gab es natürlich immer mehr Abspaltungen und so und auch viel deepere und darkere Musik ja. irgendwann so. Aber ich würde sagen, da hat es dann so angefangen, so 2010er irgendwie so, dass man ja sich mehr über Gefühle geredet hat und dann, da war es ja dann auch immer langweilig, so das ganze so Agro-Berlin.
Ich hab tatsächlich kaum deutschen Rap zu der Zeit gehört. Weißt du ja auch, Nico. Ich hab nur Ami-Sachen gehört. Und da war das halt entweder Thrash-Metal oder Tech.
Ja.
Oder 36. Und wenn man sich da irgendwie die Sachen angehört hat, dann war das alles düster und verloren und ich schaffe es nicht und ich versuche das aufzubauen und ich schaff's nicht und der und der macht mit mir einen Song, redet aber nicht darüber, wann soll irgendwas passieren.
Ja.
Das war halt für mich die Zeit damals, wo aber, ich das irgendwie realisiert habe.
Aber so diese, also das ist dann.
Und wo ist Tech 9 jetzt? Wo ist er jetzt, Kurwa? Wo ist er?
Na, ich meine nur so, aber so, keine Ahnung, so, dass halt so generell, also so, dass es so mainstreamiger wurde. Weil so eine, und es gab ja schon damals auch so, im Untergrund oder so, ja, gab es halt schon auch.
Ja, natürlich.
So, was weiß ich, in den 2000ern, so natürlich Bewegungen, die so voll Emo waren und so,
ey.
Voll dark. Aber so, dass es so in den Mainstream kam, das war schon so. Mitte so 2010.
Auch alles, was, entschuldige, dass ich unterbreche, alles, was Chris Lev mit Rough Fiction damals gemacht hat, war ja auch eigentlich Wut und Zerstörung und wir sind nicht so wie ihr.
Ja, aber Mental Health. Mental Health muss ja nicht immer nur Wut und Zerstörung sein. Es kann
auch
einfach
eine. Aber ich meine,
also wenn
ach so, ey, ja, ich
wenn,
meine
mal,
damit,
wenn ich,
der
wenn ich
Selbstschutz,
mal an.
Der Selbstschutz, ja. der vom Künstler betrieben wird, durch Hass rauslassen.
Ja, aber Frank Ocean und Tyler the Creator sind jetzt, also Tyler the Creator vielleicht mal mehr, aber Frank Ocean ist jetzt nicht ein Dark.
Ja, voll. Ne? Ja, aber das ist dann auch nochmal eine andere Auseinandersetzung als nur dieses Rausschreien und so bla, sondern sich so. Keine Ahnung, einfach auch mal, wirklich, würde ich mal sagen, so auch mal sich trauen, so viel mehr so seine weibliche Seite so raushängen zu lassen, so. Und viel, mit diesem ganzen männlichen Hartsein auch zu brechen und so. Und
ich kenn's halt, so Frank Ocean habe ich vielleicht nicht sehr oft gehört, Bruder, Nico. Und Tyler, es ist doch im Grunde genau auch nur das, mir geht's genauso schlecht wie du. Und es wird schon gut werden, oder?
Ja, ich glaube, ich glaube, es gibt da, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, es gibt da, es gibt ja schon immer verschiedene Herangehensweisen. Und Tamas, du, deine ganze Karriere, wenn man dich kennenlernt, wenn man dich, alles schreit nach Anschreien bei dir, egal was du machst. Und es geht auf jeden Fall um Anschreien und Meinung sein. Ja, da musst du, und du bist halt der Kandidat, du schreist dann halt noch lauter. Und andere Menschen hören halt, können halt nicht laut schreien, werden immer in sich gekehrter, werden immer zerbrechlicher und immer sanfter. Und dann braucht es da ja auch Menschen, die dafür sorgen, dass sie bereit sind, vielleicht nicht ihre schwarze, sondern ihre rosane Farbe, ihre pinke Farbe dann stolz zu sein.
Dass es nicht diese Situation bei mir auch gibt? Oder warum ich so laut bin? Oder ich könnte noch 3-4 andere Punkte bringen, aber denkst du nicht, dass es nicht auch diese Situation bei mir gibt, wo ich mir wünschte, dass ich in diesem Musikuniversum wäre, aber bin ich nicht, weil ich bin in dem Privatuniversum.
Aber heißt es, du hättest Bock, auch mal mehr so sanftere Mucke zu machen?
Ja. Dazu sage ich gerne Grüße an Maxi, MXP, hört euch Trauerbubenbande an. Trauerbubenbande, Billo Bowie. Ja, wer nicht weiß, soll nicht sagen.
Muss jetzt googeln. Muss jetzt
googeln. Gespannt, Alter. Kommt das
Google
noch raus?
Google mal bitte Scherben. Da schreie ich auch. Oder Mauerblume. Google mal Mauerblume.
Ah, das schreie ich auch. Ja, ich kann sagen, ich kann mir bei dir halt nicht so vorstellen, dass du irgendwann nicht schreist. Und ich glaube, der Kern da drin heißt aber nicht automatisch, dass du immer nur wütend und böse sein musst, aber es ist halt immer laut.
Ja, so, das trotzdem bin ich aber und das auch braucht traurig.
Ja, genau, aber diese um dich wieder ein bisschen mit
reinzuholen.
Trotzdem
bin ich das Arschloch, das nackt in der Ecke Three Doors Down hört. Sag's aber keinem.
Ich versuche trotzdem, Dizzy irgendwie da dort reinzuholen in die ganze Sache. So Feedback auf die Musik, die du machst, auf die Art und Weise, wie du es machst, das Feedback, das du direkt von Menschen bekommst. So, hast du das Gefühl, dass sich da generell etwas ändert im Mental Health Kosmos der Fans auch?
Ich habe das Gefühl, dass gerade so, ich nenne es jetzt mal so Conscious Rap, dass das gerade wieder so ein bisschen auflebt und also vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber so, dass es da langsam wieder mehr, noch wieder so eine Offenheit gibt, so, also nachdem es jetzt viel so Autotune-Kram, Modus Mio natürlich auch immer noch voll angesagt ist, habe ich das Gefühl, dass da noch mehr eine Offenheit da ist gerade. Und ich meine, ich habe vorher auch früher auch mehr geschrien, so, ne, auf dem letzten Ding, was ich gemacht habe. Und jetzt, gerade das, was ich jetzt zur Zeit mache, ist halt alles ein bisschen sanfter und ein bisschen unaufgeregter. Ich habe das Gefühl, dass da folgen auch voll viele mit und mögen das. Manche finden, das ist irgendwie, oder manche haben das Gefühl, das hören dann irgendwie mehr Mädchen oder so, aber das ist mir dann auch egal. Aber es gibt auch voll viele Typen, die dann irgendwie mir geschrieben haben, dass sie geweint haben, so bei einem letzten Song von mir oder so. Und ja, es eigentlich voll schön, also so, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, ich habe früher so diese Sachen, wo ich geschrien habe, so, da habe ich immer gedacht, das hören ja am Ende nicht so viele und war überrascht, wie viele es dann doch gefeiert haben und diese sanften Sachen, da gehen zwar auch viele mit, da bin ich eher überrascht, dass es dann trotzdem dann mehr so viele Leute auch schreiben, dass sie sich gerne noch so diesen darken Shit wünschen, obwohl es mir mental bei dem, was ich jetzt mache, diese sanften Sachen besser geht, so, ne?
Habt ihr das Gefühl, es gibt einen Trend? Also, dass man da auch wirklich, dass sich da ein Markt entwickelt hat, dass man auch ganz bewusst so eine Musik machen kann?
Also, welche Art von Musik meinst du jetzt genau?
Ja, diese sanftere, mental stärkende, weil entwaffnende Musik. Du hast es ja von deiner eigenen beschrieben, das ist das, was ich an ganz vielen Stellen merke. XXXTentacion wird von so vielen Menschen als einer der größten Künstler der Dekade bezeichnet.
Also was ich an dem halt geil fand, war halt, dass du das Gefühl hast, der macht Musik, um die Gefühle halt richtig rauszulassen. So, ne? Der überlegt sich nicht ein Konzept, sondern der lässt es halt komplett raus. So. Da bin ich manchmal, also ich habe auch das Gefühl, die Songs, die wo ich einfach nur meine Gefühle so rausgelassen habe, die haben halt irgendwie connecten krass so, aber ich bin dann trotzdem sonst jemand, der sich immer so, der es auch feiert, irgendwie sich so Konzepte auszudenken und sowas, so drumrum. Und das ist dann, das checken dann manchmal weniger als das, wo ich einfach nur so den Scheiß rauslasse so und da hat mich auf jeden Fall XXXTentacion, auch egal was der alles auch für Scheiße gebaut hat, auch so ein bisschen inspiriert.
Der hat aber auch geschrien.
Naja, weil ich ja auch dann.
Nee, das...
Ja. Schreien gehört dazu. Aber Tamas, deswegen finde ich das so lustig, wenn wir euch ja auch immer als Gäste die Aufgabe aufgeben, euch nur kurz ein kleines Thema mitzubringen, passt deins ehrlicherweise Stichwort Schreien, weil du es jetzt ja schon ungefähr 14 Mal angesprochen hast, auch super mit rein. Sag mal kurz, worüber du reden willst.
Ich geh mal kurz pinkeln.
Ja, Mama.
wir wollen gemeinsam reden, warum bist du jetzt pinkeln?
War ich auch gerade, hast du nicht mitbekommen, ne?
Ja, das habe ich mitbekommen.
Über Genre-Übergriff, ja, Genre-Zusammenkunft in Musik.
Soll Yannick dir helfen, welches Thema du mitgemacht hast? Weißt du es noch? Ja, du hast es in einer Frage formuliert. Wir bringen es gerne in den Raum.
Ja, mach mal. Also,
Tamas, du bist dein Eins.
Digga, es geht
schön, um... Schön, dich mal wiederzusehen.
Es ist so viel. Es ist so viel Emotion, Digga. Ja.
Du hast uns gefragt, beziehungsweise hast die Frage in den Raum gestellt, ob Deutschrap schon ready für Metal ist. Und wenn man merkt, dass Dizzy gerade auf Toilette gegangen ist, offensichtlich nicht.
Ja. Hey, Nico. Und vor allem, da, ja, ich würde dir eine Gegenfrage.
Schöne Grüße an Till. Das habe ich nicht gefragt. Das, oh mein Gott.
Aber dann, komm, wir machen es so. Wir nehmen die Frage
Nein,
mit auf.
Ich sag jetzt, ihr habt mich auflaufen lassen. Till, du auch. Fick dich. Es ging mir darum, über genreübergreifende Musik, die vom Rap kommt oder zurück. Was heißt, welche Rapper hören Metal? Welche Mettler hören Rap? Wer von den beiden Genren hört beides und macht dann irgendetwas anderes? Und das wurde wie in die Frage gestellt. Kannst du mir das bitte nochmal vorlesen?
Ist Deutschrap schon ready für Metal?
Als ob ich ready in einem Satz benutze. Bitte noch okay. Drei.
Drei Brenner?
Bitte noch drei. Vier. Rapper machen große Ohren wie Elefanten? Nein.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, also das
ich versuch's einzufangen. Ey, aber sagen wir mal so, Rap und also Hip-Hop als Remix-Kultur und Rap als Musik dessen ist ja schon sehr stark darin, in den letzten Jahren sehr viele Einflüsse wirken zu lassen. Ich fand, als ich die Frage gelesen habe, ist aber schon ganz spannend, weil ich schon das Gefühl habe, dass das beim Metal halt noch nicht so passiert und auch nicht so akzeptiert ist.
Doch, natürlich.
Wie in anderen.
Das Ding ist, wenn du Metal aufsplittest und dann Metalcore oder diese ganzen Shibukaya Metalcore, hier, wie heißen sie nochmal? Ist ja auch egal. Dann ist da sehr viel Rap dabei. Und wenn du Nu Metal aufgreifst, wo für mich Slipknot nicht drin hängt, wenn man Dog sagt, dann hast du zum Beispiel Corey, der auch broken as hell ist, ne? Habe ich gerade Englische, ja. Der auch völlig im Arsch ist und der einer der besten Rapper ist, die es eigentlich gibt. Ist so. Hört euch Parts von Corey Taylor an.
Kenn ich gar nicht.
Nee?
Nee.
Ja. Kennst keine Slipknot-Songs oder was?
Ah, doch, ja.
Ja.
Okay.
Und das ist das Ding.
Aber wir
haben mit Eltern damals Thrash Metal gehört, einfach weil die Gitarren. Verstehst du nicht?
Ich versuch einen Punkt zu finden, wo ich die Frage formulieren kann, die ich eben wollte. Denn das eine gilt ja also dass Rap in Metal stattfindet, ist die eine Seite. Das ist ja auch ganz interessant, was du beschreibst. Aber es gibt ja noch nicht den Rapper, der mit Metal-Einflüssen durchgestartet ist, oder?
Doch.
Und woran liegt das?
Alter, Buddy Count. Hä?
Wir reden von Deutschrap gerade. Wir reden von Deutschrap gerade und nicht von US-Rap Anfang der 90er.
Mann, tut mir leid dafür.
Alles gut.
Guck mal, Swiss hat tatsächlich als Rapper eine gute... Der ist Punker. Also genauso Punker wie ich. Warte bitte kurz. Was aber, sag mal.
Nee, du machst ja auch, also du verbindest das ja eigentlich auch. Also ich meine, mit Tamas läuft ja auch nicht schlecht.
Nee. Ich bin ja auch Punker, aber ich mache auch Metal.
Meine ich ja so. Tamas ist so der mir einfallen würde, derjenige, der das halt verbindet. Und ich meine, so schlecht läuft es jetzt ja auch nicht, oder?
Ist ja egal. weil live spielen. Aber Swiss, um nochmal darauf zurückzukommen, hat Swiss diesen Sprung geschafft in die Deutsch-Punk-Ecke, weil er ohne Ende gefahren ist, weil er Vorgruppe von Wieso war, weil ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wie viele Jahre das her ist, in diesem nicht benannten Club, wo man nicht mehr spielt in Hamburg wegen Arschlöcher sein, Degen getroffen habe, wo Degen zu mir meinte, oh, ich habe gehört, du bist der Geisteskranke. Und ich war so, wow. Digga, sag mir mal bitte, was besser sein kann. Verstehst du? Und das hat Swiss geschafft. Und ganz, ganz viel Liebe, ohne Arschküssen oder sowas, ganz, ganz viel Liebe für den, dass der spielt und der reißt eine Punk-Nummer ab. Fertig. Metal müsste man halt ganz viele Sachen bedienen. Wir als Band jetzt mit dem neuen Album, und Phil hat das jetzt gerade hinbekommen, dass wir uns alle hören können, der Bass spielt mit in der Band, versuchen gerade alles in einen Pott zu bringen wieder und dann einfach nur zu ficken. Aber ist halt immer noch nicht Iron Maiden. So, oder? Aber trotzdem könnte man, schon wieder nicht Deutschland. Natürlich nicht.
Du hast zwischendurch so einen ganz spannenden Halbsatz gesagt, so als ihr über es funktioniert und funktioniert nicht gesagt gesprochen habt. Gerade bei Metal ist oder bei vielen von diesen Genre, und da ist das Werk oder der Weg von Swiss halt auch maßgeblich dafür. Dieses Live-Spielen ist da halt das Gold, ne? Das ist da, wo du den Markt erarbeitest.
Total, total. Und es war für uns fast unmöglich, weil immer das Fick die Cops-Thema war, was immer gespielt wird. Und es war immer so, oh nein, Polizeiaufgebot, hast du nicht gesehen. Es ging nicht live zu spielen, Bruder. Und jetzt sind wir bei MAD-Tourbooking, weiß ich nicht, ob du es kennst, und spielen so die erste Headliner-Show auf richtig kleinen Basis, und ich bin richtig aufgeregt.
Ja, krass, Alter. Ich freue mich drüber. Am Ende zeigt das ja aber auch nur, wie, und da haben wir letzte Woche ja mit Teasy auch länger drüber gesprochen, Genregrenzen halt im Rap immer weniger vorhanden sind und auch immer vorhanden sein sollen. Jetzt hast du Teasy im Prinzip ja einen ähnlichen Ansatz. Bring dein Thema mal bitte ganz kurz mit in die Runde.
Wie experimentell darf deutscher Rap sein?
Was, und die Antwort ist ja, ne, oder?
Ja, also im Grunde genommen richtig. Einfach nur richtig. Ja. Weil wie experimentell ist es, wenn du schon die Orsons hattest oder noch mehr rückgängig, aber angenommen werden nicht mal halb so experimentelle heutzutage. Sei es wegen Playlisten, sei es wegen Aussehen, sei es wegen, keine Ahnung, experimentell. Im Endeffekt heute, pack deinen Arsch mal gerne auch 10 Jahre, 12 Jahre noch drauf, und das wird nicht mal stattfinden, weil deine Songs werden weitergeschrieben und du kriegst da Tantiem. Ja. Und du schreibst sie selber nicht und trittst auch wahrscheinlich nicht mehr auf.
Also was ist halt so, also keine Ahnung, mir geht's halt auch darum, also ich habe das Gefühl, dass wenn in Deutschrap...
Ich habe was Falsches gesagt. Nico schreibt gerade irgendwas.
Ich habe es nicht ganz verstanden. Nee, was im Deutschrap, das, wenn man so sagt, so, also wenn man sagt so, ey, der und der hat jetzt was Experimentelles gemacht, so, dann höre ich mir das an und finde es halt immer noch glatt gelutscht as fuck. So. Also oft, also ich habe das Gefühl, in Deutschland wird sich trotz allem noch nicht so getraut, irgendwie mal rum zu experimentieren und so. Alles ist immer, also viel ist einfach immer noch so Schema F. Es gibt langsam immer mehr, aber ich habe auch das Gefühl, sobald jemand zu experimentell wird oder so, hat keiner Bock drauf. Also so, also überall. Also das will sich keiner geben. So. Und ich habe das Gefühl, in anderen Ländern traut man sich einfach viel mehr. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, da wird, keine Ahnung, da wird einfach immer nur das so gemacht, was irgendwie funktioniert. Ja. Und da sind alle sehr, sehr berechnend so mit in der Mucke, die die machen. So.
Aber so macht man einfach keine Musik.
Ja, voll.
Kurwa, so macht man einfach keine Musik. Ja, man macht Musik, weil man Musik macht. Ja. Und dann musst du damit umgehen, dass es nicht läuft oder
das,
scheiße ist.
Genau das fehlt mir irgendwie auch viel so im deutschen Rap, so dass dieses so einfach Mucke machen um das, der Mucke willen. So. Ich gucke immer irgendwelche Deutschrap-Dokus und es geht immer darum, ein Produkt zu
Hast
haben.
Hast du Bushido-Doku
so.
Auch geguckt?
Nee, aber so ganz oft so, ja, wir machen bla, wir schreiben jetzt für die und die Person, weil es geht am Ende um ein geiles Produkt und dass alles rund ist, aber so.
Das Ding ist ja, ich würde ja nicht mal, ich habe ja, kannst du dich noch daran erinnern, wo ich zu dir meinte, ich will auch in diese Songwriter-Camps, ich kann 5 Songs innerhalb von 10 Minuten schreiben, aber doch nicht für die.
Ja, das ist also so, keine Ahnung, ich habe auch bisher, bin ich auch noch nie in irgendwelche Songwriter-Camps rein. Aber mir geht's auch vor allem um den Sound so. Also ne, das, was mich irgendwie so gerade in den Staaten interessiert, sind halt geile Produktionen, die halt irgendwie nicht so Schema F sind und irgendwie die mich halt interessieren. Alles, was ich noch nicht gehört habe, finde ich halt geil so, ne? Und da frage ich mich halt, wie hoch ist da die Toleranz im deutschen Rap so für so Sounds, die einfach irgendwie anders sind und vielleicht auch mal ein bisschen anstrengender und so. Und ich habe das Gefühl, die ist da nicht wirklich, also gerade in Deutschland haben da nicht so viele Leute Bock drauf und man hat es viel schwerer irgendwie, wenn man selber mal ein bisschen rumexperimentiert. Also das ist einfach eine Behauptung, eine These von mir und können mich gerne eines Besseren belehren.
Ich lasse jetzt Nico kurz.
Brauche ich gar nicht gegenhalten, weil ich glaube, dass ehrlicherweise dann auch ein Massenmarktthema ist. Das gilt, glaube ich, aber auch in jedem anderen Land ganz genauso. Dass wenn du die breite Masse erreichen willst, musst du etwas machen, was eben auf den Konsens trifft. Der klingt in Deutschland halt vielleicht noch ein kleines bisschen seichter und
du kannst
fest, so wie festzelthafter, als er das vielleicht in manchen anderen Ländern passiert. Ja. Ich glaube ja, wenn du dir anguckst, dass, keine Ahnung, Frankreich mit Stromae einen Superstar hat, der könnte in Deutschland nicht entstehen. In Deutschland ist das Pendant dazu Helene Fischer.
Das alte Beispiel ist ja auch immer wie Kendrick Lamar oder so, ne? Das ist ja schon super speziell so, dass die Produktion von dem letzten Album oder so und in Deutschland wäre das schon, also würden alle erstmal komisch gucken.
Stromae ist zum Beispiel wieder zurückgekommen jetzt, ne? Lass mich das kurz zerbrechen, weil wenn du dich in dieser Rap-Blase bewegst, dann bist du sauer darauf, dass du nur 14.000 Streams oder 20.000 Streams auf YouTube oder so hast. Wenn du aber deine Mucke als Mucke gelten lässt, dann bin ich nicht wütend darauf, dass das nach 2 Wochen oder so 20.000 Streams auf dem Video sind, weil ich ja nicht dahinter stehe und sage, ihr seid das wichtig, das ist das Wichtige, wie viele Zahlen irgendwo
stehen. Ja, voll, so geht's mir genauso. Immer wenn ich irgendwas mache, wo ich einfach nur genau das mache, worauf ich Bock habe und einfach rumschreie und einfach irgendwas mache, wo ich einfach neue Sachen ausprobiere,
ich zahle erstmal alles.
immer wenn ich Sachen ausprobiere, so, dann bin ich hinterher so, ja, okay, jetzt ziehen sich irgendwie nur so ein paar Leute rein, aber das überrascht mich auch nicht so. Ich bin eher überrascht darüber, dass es sich überhaupt so viele Leute reinziehen, so. Weil ich immer denke, so, ich gehe eigentlich schon vorher davon aus.
Der Punker zahlt, ne? Der Punker zahlt.
Ich kann auch zahlen, aber ich rede gerade. Ja, keine Ahnung. Also, du weißt, was ich meine. So, ne? Das ist so, das überrascht mich auch nicht. Und ich bin auch eher so, ich will es einfach machen und ist mir auch scheißegal, denn die Zahlen am Ende so. Und das sind dann auch genau die Songs, wo ich mich am Ende über jedes Ergebnis freue. So. Und über, selbst wenn es dann nur ein bisschen ist, freue ich mich über die Leute, die es halt peilen. Und aber jedes Mal, wenn ich irgendwie was mache, was irgendwie so, sag ich mal in Anführungsstrichen, massentauglicher ist, das ist immer so das, was irgendwie anstrengender ist, wenn man immer denkt, so, yo, warum peilt das keiner? So.
Aber ich glaube, das ist doch das Bewusstsein, oder? Also das musst du doch haben, dass wenn du auf der einen Seite dich fragst, warum ist Deutschrap oder wie experimentell darf es sein, je experimenteller du wirst, desto kleiner wird ja dann doch am Ende, selbst wenn du in Produkt- und Zielgruppen sprichst, die Gruppe der Menschen, die du per se direkt ansprechen kannst, weil es halt etwas ist, was fordert. Und je fordernder Musik ist, desto schwieriger wird es einzusteigen, desto weniger sind bereit, diesen Weg mitzugehen.
Aber je fordernder das ist, desto mehr freue ich mich über jeden, der das pumpt halt so, ne? Und also das ist irgendwie dann ein ganz anderer Vibe so. Dann gucke ich irgendwie gar nicht so auf die Klicks, sondern freue mich einfach über die Leute, die so ähnlich ticken wie ich und damit connecten. Und das sind halt, wie gesagt, dann meist viel mehr Leute, als ich immer vorher überhaupt denke. So. Deswegen bin ich da eigentlich immer ganz happy drüber.
Voll.
Aber das ist doch der schöne Effekt. Ganz kurz, das ist aber der schöne Effekt. Lass mich mal ganz kurz, Tamas, bitte. Tamas, lass mich ganz kurz. Das ist halt aber der schöne Punkt, zu dem ich einfach möchte, weil wenn du dir darüber bewusst wirst, dann ist ja dann die Stärke von Musik wieder da. Weil dann baust du ja etwas auf, was am Ende vielleicht erfolgreich sein kann. Und dadurch, dass du jeden Schritt mitgehst, wächst es ja auch an der Person, die dahinter steht. Und ich finde, das zeichnet dann am Ende gute Musik aus. Und entweder die Leute gehen den Weg mit, dann ist es für dich cool, oder sie gehen ihn nicht mit, in Anführungsstrichen, dann haben sie es auch nicht verdient.
Ja,
also nicht, ein bisschen hart zu formulieren.
In Anführungsstrichen, nicht, dass sie es nicht verdient haben. Das ist für dich Mental Health. Oder ja, vielleicht auch stimmt. Nicht. Und dadurch, wenn du als Künstler nicht mit der Forderung, ich möchte die Klicks erreichen oder ich möchte die Chartplatzierung erreichen, ohne das Bewusstsein, wie es ist, Musik über Jahre zu machen, dann ist es scheißegal. Hauptsache, deine Musik landet bei den Menschen, die sagen, das ist cool. Und da ist es egal, wie viel. Und dann kannst du auch große Shows spielen. Oder dann recognize dich jemand. Habe ich recognize gesagt schon wieder? oder dann kann ich sagen, dass du mich cool findest, Nico. Einfach weil ich bin, zum Beispiel. Weißt du? Und das ist doch mehr Glück. Ich kann mich neben Haft stellen und mit ihm über Mucke reden, weil ich Mucke weiß. Der verkauft 10.000 Mal mehr. Ich glaube, dem ist das am Anfang scheißegal gewesen, wie viel der verkauft.
Ja.
Da war er schon geil. Und da habe ich ihn schon geil gefunden.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, die authentischsten Songs, egal wie experimentell oder was auch immer, so von mir, so, die einfach nur so am allerauthentischsten sind, so, keine Ahnung, das fühlt sich einfach immer viel geiler an und da kommt auch immer so das krasseste Feedback zurück und so. Also voll. So. Und keine Ahnung, das kann auch manchmal auch so sperrig sein, aber ich habe das Gefühl, so die Songs, die ich auch immer das, was ich mache, was ich am allermeisten fühle, das fühlen die anderen auch viel mehr, auch wenn es der unpoppigste Scheiß ist so. Und wenn ich irgendwas so Poppiges mache, auch wenn ich manchmal so eingängigeren Shit mache, auch wenn ich es irgendwie fühle oder so, aber je mehr man da selber kalkuliert, desto weniger Leute connecten damit wirklich.
Dann, selbst wenn du einen Scheiß drauf gibst und du bringst es raus, dann machst du auch was für dich. Ja. Dann ist es auch verfickt Mental Health.
Ja.
So.
Ich fand, und das ist für mich immer mein stärkstes und schönstes Beispiel dafür, welche Macht im Rap auch dadurch entstehen kann, dass du einfach Kram machst, den du liebst, ohne auf Konvention zu gehen und mit einem krassen Selbstbewusstsein, der da ist und bleibt immer Kendrick Lamar.
Ah, genau.
Wer?
Weil Kendrick Lamar, weil der halt einfach genau mit dem Plan, mit dem rangegangen ist. Und ich kann mich noch genau an die ersten auch Konzerte in Deutschland erinnern, nachdem er dieses Album gemacht hat.
Vor der Columbia-Halle, da war ich mit Patrick, wo er 3 Stunden durchgezogen hat, komplett alleine. War das Columbia-Halle?
Wow. Ich war in Berlin nicht dabei, aber in einem Sommer, glaube ich, auf fünf Festivals oder so ihm dabei beobachtet. Und der Typ hat einfach keine Hits gehabt. Er hat irgendwie keine Performance, also keine große Bühnenshow. Er hat einfach genau sein Ding durchgezogen. Und ich finde es so beeindruckend, wie
und
krass
hat gefickt.
Er. Ja, genau.
Entschuldige.
Wie krass
und
er einfach
gefickt.
Eine Dekade, es ist schwer heute in einem eigenen Podcast hier meine Sätze zu Ende zu bringen, eine Dekade Rap zu beeinflussen.
Ja.
Und dann machst du es im Zweifel richtig. So.
Ja, voll.
Das ist es halt. Du musst on stage überzeugen. Selbst wenn ich jetzt mit den Jungs oder wenn die Jungs mit mir losfahren, es sind Mini-Clubs, dann gehen wir darauf. Der erste Satz ist, wir sind Tamasch, wir sind hier, um zu ficken. Und danach geht's rund. Egal, wie viele da sind. Und danach geht's richtig rund. Und wer fühlt sich gut? Wir fühlen uns gut. Mental Health, scheiße. Ja. Habe ich den Faden durchgezogen, oder was?
Voll. Ey, Janik, wir können Deckel aufs Thema machen. Wir haben eine News der Woche, die wir unterbringen.
Ja.
Genau, wir haben eine News der Woche. Art Against War, das ist eine Kunstausstellung in Hamburg, die hat genau genommen schon am letzten Wochenende jetzt stattgefunden, aber wir haben sie trotzdem mal mit reingenommen. Also im Großen und Ganzen geht es darum, dass es eine Gruppenausstellung verschiedener Künstlerinnen ist und die gesamten Gewinne werden an Leave No One Behind gespendet. Das Ganze hat, wie gesagt, hier in Hamburg in der Quarter Gallery stattgefunden. Initiiert ist das Ganze von Mirko Reis, besser bekannt als Dime, seit Jahren in Hamburg als Graffiti-Künstler unterwegs. Und was das Ganze jetzt trotzdem quasi noch erzählenswert macht, ist, dass im Zuge dieser Ausstellung unter dem, also zwei Prints entstanden sind und ein NFT-Artwork. Das NFT-Artwork konnte man am Sonntag für 24 Stunden erwerben. Die Prints sind immer noch zu erwerben. Die laufen noch bis nächsten Sonntag. Und die Erlöse, die damit erzielt werden, werden an United for Ukraine gespendet. Genau, kann man sich gerne mal online angucken. Sehr geile Teile. Ja, gute Sache.
Ja, voll. Dime. Krassester Sprüher der Erde.
Ja, Dime. Schöne Grüße an die Legende.
Das,
und hier kommt so ein kleines bisschen zu tragen, dass unser Podcast immer am Anfang der Woche aufgezeichnet wird und wir erst Ende der Woche davon erfahren haben. Sonst hätten wir es auch letzte Woche schon mit reingenommen, aber gebt dem Ganzen trotzdem noch einen Blick, schaut es euch an, das ist im Zweifel einfach
gibt's so etwas, oder so
in der Situation, etwas, in der wir uns im Moment befinden. Podcast, ich versuche meinen Satz oder? Einfach zu Ende zu bringen. Etwas, das trotzdem einfach wichtig ist, dass man einen Blick drauf wirft, auch wenn es vielleicht schon ein Tag her ist. Dazu ist das Gesamtthema einfach so wichtig. So,
wie gesagt, kurzer Nachtrag noch, die beiden Prints können noch bis einschließlich Sonntag erstanden werden. Also die Aktion läuft noch die ganze Woche über.
Also Randa, mitsteigern. Tamasch, jetzt du wieder.
Gibt es etwas, was wir dazu spenden können oder sowas? Ist ja nicht so, dass ich schon, aber trotzdem.
Na, du kannst mitbieten, aber glaub mir, es gibt auch noch andere gute Möglichkeiten, wo du was tun kannst. Bin
ich mir sicher. Dann schick mir mal bitte den Link und dann poste ich das alles.
Ja, Mann.
Ja, siehst du wohl.
Danke sehr.
Schöne Sache. Es ist also auch schöne News-Auswahl auf jeden Fall. Wir haben Richtung Ende unseres Formates jede Woche noch den Hinweis auf unsere Playlist. Das ist Backspin It's Friday, da haben wir jede Woche alle aktuellen Songs drauf. Diese Woche ist ein der gute Dizzy auf dem Cover, Tamas spielt dabei.
Voll nice. Hab mich mega gefreut, vielen Dank.
Das ist eine Freude.
Auch so, wie gesagt, das ist so auch so der seichteste Song. Also so voll, wo ich nur so Nee, aber voll nice, dass der so krass gefeatured wurde jetzt vom Backspin und so.
Jo, hört den Song von Tamas, der wird ficken.
Ja, genau, damit ist wieder laut.
Es ist so hart, Bro.
Damit ist wieder laut. Hört lieber so die seichten Tunes von Dizzy, Alter. Das geht tief ins Herz.
Aber Nico, hast du dich informiert? Hast du Songs gehört? Das letzte Video?
Ja. Ich rede grundsätzlich immer, das ist dann euer Part, wenn Gäste da sind, nicht so viel über deren Musik, weil ich das euch überlassen möchte. Und dritten, deswegen suche ich mir immer andere Songs aus, die ich jede Woche mit empfehlen möchte. Ab dieser Woche der Redaktion wieder drei Songs vorgeschlagen. Janik, erzähl mal, was haben wir ausgewählt?
Wir haben ausgewählt Song Nummer 1 von Elise, Film 2 heißt das gute Stück, ist von Da Sash produziert.
Cool. Ja, der ist krass, Shoutouts gehen raus.
Genau, Grüße gehen raus. Ist die zweite Single von seiner EP, die bald erscheint. Ja, klassischer Ulysse Boombap-Sound. Erzählt Geschichten aus seinem Viertel Oberreuth. Aber dabei halt nicht dieses typische Glorifizieren des Hustler-Lifestyles, sondern setzt sich schon kritisch damit auseinander, thematisiert die Probleme, die er hat. Ja, gute Nummer.
Ich mag den deshalb so gerne, weil der so authentisch 2022 Moonbap-Sound macht. Und dabei überraschenderweise finde ich, aufgrund der Qualität, die er da eindeutig hat, auch als Rapper, noch viel zu wenig Reichweite.
Nicht so sehr auf der Karte ist. Ja. Ich will jetzt keine anderen Boom-Bap-Rapper-Namen nennen, die ich geil finde, aber er kommt daran komplett krass an.
Ja, das finde ich sehr spannend.
Wer vielleicht noch mehr von ihm hören möchte, die gute Emma bei uns im Haus hat vor ein paar Tagen ein Interview mit ihm geführt. Kann man alles bei Spotify bei uns auf dem Kanal sich anhören.
Ja, Weltklasse, sehr schön. Hört euch das
abonniert
an.
Abonniert die Glocke.
Ja, genau. Bing, bing. Zweite Nummer.
Zweite Nummer, Hood Black mit dem Song Ketama. Produziert von Shoki. Hood Black ist die Crew aus Ludwigshafen. Ja, wie
produziert von wem?
Naja, von dem Shoki aus Hamburg, oder was?
Nein, 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 nicht von dem, von Shoki.
Shoki, so. Falsch ausgesprochen, es tut mir leid.
Ich wollte gerade sauer werden. Epileptisch. Cool, man, der soll selber so Mucke machen.
Hood Black, wie gesagt, Tour aus Ludwigshafen, rappen über kriminelle Machenschaften, haben vor kurzem auch angeblich auf Grundlage ihres letzten Musikvideos, wo sie ein Bürogebäude stürmen, eine Razzia bei sich zu Hause über sich ergehen lassen müssen. Also all in all authentischer Gangster-Rap. Genau, fangen aber auch an, sich, sagen wir so, selber zu reflektieren, etwas kritischer mit diesem ganzen Thema umzugehen. Ja, auf jeden Fall starke Nummer, geht gut nach vorne, auch etwas lauter auf jeden Fall.
Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich die mit reingenommen habe. Das ist schon die zweite Nummer von denen, die mir auffällt, die also Straßenrap nach feinster Machart ist, in einem Gesamtpaket aus Typen, die offensichtlich gerade aber auch eine ganz schöne Welle machen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wo sich's hin entwickeln wird. Inklusive dem Stürmen des Musiklabels, was wiederum dann auch bei anderen Künstlern auf diesem Label dazu geführt hat, dass es zu großen Diskussionen kam und es dort richtige Probleme gab. So oder so, aber eine spannende Nummer. Und werde ich, also ganz ehrlich, glaube ich, so eine chaotische Folge hat noch nie. Wenn ich versuche, hier dieser Nummer ihren Raum zu geben, ziehen gerade Tamash und Dizzy mit dem Laptop und dem Mikrofon in der Kneipe um.
Also das ist auf jeden Fall die stammtischigste
Folge. Sorry, wir müssen kurz umziehen, weil mein MacBook-Akku gleich leer ist. Deswegen müssen wir jetzt zur Steckdose.
So, ich bin gespannt, wie das soundtechnisch am Ende auch klingt. Also egal, wer das hier, wie sie gehört hat,
ja, also ausgemacht hat. Auf jeden Fall wie so ein Round-Erlebnis.
Ja. Ja, das ist mit Abstand der realste Stammtisch, weil hier zwei Gäste das mit dem Begriff Stammtisch Alter,
aber wirklich funktioniert ernst die Steckdose haben. Funktioniert. Ja, okay, jetzt hat Tamisch die Steckdose rausgeschmissen.
Ihr sitzt auch verkehrt,
ja,
das wieder. Geht nicht gut mit Tamisch da an der Stelle. Ich sag dir, dass dies
okay,
ist.
Okay. Jetzt alles Bombe, Alter.
Sehr gut. Okay. Dritter Song.
Dritter Song, Medusaya 10 Quadratmeter, ist der letzte und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der 25. Track seines aktuellen Albums Polar, am letzten Freitag erschienen. Also alles andere als Modus Mio Algorithmusmusik. 4 Minuten 30 lang, der längste Track auf dem Album.
Musstest du sagen, alles andere als Modus Mio Algorithmusmusik.
Musste ich nicht, wollte ich aber gerne nochmal unterstreichen.
Ist doch aber eigentlich, ja.
Genau. Schönes Ding auf jeden Fall auch von ihm. Ernstere Töne, die da angeschlagen werden.
Mhm. Nicht so geil wie Dizzy. Nicht so geil wie Dizzy.
Doch.
Aber geht klar, Alter. Oder was sagst du?
Tut mir leid.
Was hast du gesagt? Habt ihr den Song gehört? Was sagt ihr zu Adesaya?
Adesaya, ja, der ist auf jeden Fall auch gut darin, so Genre-Grenzen zu sprengen. Und gerade wenn wir jetzt hier über Mental Health Rap und Gesang, Reden dann auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Ne?
Er ist krass, 22.
Ja. Ja, der lässt ja, alle Gefühle raus, die man so als 22-Jähriger hat, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, am Ende spricht er natürlich nicht. Ja, genau. Natürlich spricht er nicht genau meinen, also ist nicht mir komplett aus dem Herzen, aber ich mag schon die Art und Weise, ja. Wie er das macht. Und manche Songs treffen mich nicht so. Diesen fand ich richtig gut. Und da ich nicht die Songs von Gästen.
Der macht das schon gut. Und Maxi zum Beispiel feiert den. Und ich höre mir da auch was an.
MXP, oder?
Ja.
Shoutouts gehen raus an MXP. Der macht auch so.
Normalerweise hätte ich auch einen Dizzy-Song diese Woche genommen, aber das habe ich ja nicht gemacht, weil du da bist. Du sprichst ja quasi mit dem, was du sagst, selber für deine Musik.
Nee, ist alles
selber ins Knie geschossen.
Ist alles mega cool.
Ja. Wir haben zum Ende, ich muss das Chaos hier beenden mit euch jetzt. Wir haben noch Classics der Woche. Erzählt mal, was ihr als Classic der Woche für uns zum Hören mitgebracht habt.
Bianca von Beatrices von Tech 9.
Warum? Erzähl, beschreibe das, den Release
weil
und
das
erzähl
absolut warum. Power, das Absolut Power Album, habe ich vorhin erst gesehen, ist von 2002. Ich dachte, es wäre von 2000 oder 99. Und dann habe ich realisiert, ist doch schon 20 Jahre her. Ist der Song drin?
Erzähl mehr dazu. Du musst was zu deinem Klassiker erzählen. Mehr als die Jahre.
Digga, das Text, Bianca and Beatrices, I love the forward in mattresses. Digga, es war Todes. Ich durch Wedding damals mit Elternzeiten. Es war vorbei. Es gab nichts Krasseres als Tech damals. Als Tech in der Härte von. Oh Mann, ich brauche die anderen Kopfhörer. In der Härte von. Was er macht, hochsteigen, sein eigenes Ding, durchweg wegficken. Und wo ist er jetzt? Wo ist Strange? Alter. Bianca St. Beatrices, they love how I think mattresses and living over in the Indian
possession. Legit, Alter.
Bianca St. Beatrices.
Okay, die ganze Kneipe entertained von unserem Podcast hier, Alter.
Wollte ich jetzt sagen, eine Hörempfehlung von Tamas an dieser Stelle.
Ja, Dizzy, was denkst du mit? Was habt ihr drinnen?
Was?
Was wurde euch gesagt?
Nein, das ist das Album.
Ja,
total.
Also ich hab auch ein Album und zwar Summertime 06 von Vince Staples. Also gerade wenn wir so über Crossover reden, so, da ist halt viel, das ist halt, keine Ahnung, haben auch so No ID und so krasse Legenden mitproduziert, aber es ist halt auch so voll viel so Psychedelic-Einflüsse damals gewesen, voll verspielt, aber trotzdem düster und hat damals auf jeden Fall richtig meinen Kopf gefickt. Also hat mich auf jeden Fall krass inspiriert. Viel Straßenrap so, krasse, also überkrass, wie der schreibt auch, aber vor allem die Produktion und diese ganze Ästhetik drumherum. Ich bin immer jemand so, ich achte immer so vor allem so um die Flows, die Beats und so, den ganzen Sound ist drumherum. Und auch wenn es bei ihm immer sehr straight Straße ist, halt überkrasse Lines und so. Und ja, wie gesagt, die ganze Produktion hat auf jeden Fall mich überkrass geflasht damals. Habt ihr das auf dem Schirm?
Das ist ein sehr spannendes Album. Ja, krass, ich finde das auch ein sehr spannendes Album.
Ich wünschte, dass ich sogar noch 10 Jahre älter werde und so schlau mein Favorite Nein! Hört das!
Anschreien, weggehen! So, anschreien!
Nein.
Und wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt, ist die Frage.
Zwei Channel von scheißverfickt Strange. Strange! Music, bitch!
Ich kriege auch immer jede Woche ein Klassik der Woche hier mit auf den Weg gebracht. Ja. Und viele von denen passen klischeehaft genau zu dem, was man mit mir machen möchte, als jemand, der in den 90ern sozialisiert wurde. So auch diese Woche, Yannick. Ne? Vielen Dank fürs Jubiläumsalbum von
The Notorious B.I.G.
Ich habe schon Wikipedia-Artikel offen, Alter.
Geil, dann kannst du mir alles gut scheißen. Ein paar Hardfacts zum Album vielleicht. Also das wird jetzt am Freitag, am 25.03., 25 Jahre alt, ist 1997 erschienen. Ist,
das Life After Death, ganz wichtig. Life After Death, ja. Das Album nach seinem Tod.
Krank.
Richtig.
Also ich muss sagen, dass damals auf Ernst Reuter Hochschule alle
scheiß verfickt Tupac gehört haben. Hit 'em up. Ich war Biggie.
Ja,
Tamas, das
ist dann auch Tech 9.
Ja, meine Cousins haben auch alle Tupac gehört immer und so. Ich war ja auch immer so anti.
Also live ja,
der
after
Dein Cousin. Cousin
Tamas, ruhe jetzt. Tamas, ruhe jetzt. Yannick, erzählt
was. Zweites und letztes Studioalbum von Biggie. Doppelalbum, knapp 110 Minuten Spieldauer, echt langes Teil. Kam, wie gesagt, etwas ungefähr 2 Wochen nach seinem Tod raus. Ja, und hat einfach Spuren hinterlassen, für 3 Grammys nominiert, unter anderem Best Rap Album. Wurde 2020 vom Rolling Stone Magazine zu den 500 Best Rap Albums of All Time gekürt und mit aufgenommen in die Liste. Feature-Liste, Jay-Z, Puff Daddy, Lil Kim, Produzentenliste ähnlich hochkarätig, DJ Premier, Havoc, RZA. Ja, also ein Album,
was mich ja wundern, wenn es kein New Yorker wäre.
So, Tamas, gib ihm die Chance, den Satz zu Ende zu bringen. Jetzt bist du dran. Ich muss dir mal die Redezeit hier einführen, glaube
ich. Ich sagte nur, ein Album, was den Classic-Status auf jeden Fall verdient.
Ja, definitiv. Also meine 5% sind dazu, dass ich mein ganzes Leben immer Biggie und Tupac war. So, ich glaube, ich habe da nie so einen Unterschied zu gemacht, weil ich beide ziemlich faszinierend fand. Über die Zeit auch nochmal, ich muss ehrlich sagen, Tupac nochmal anders wahrnehme, als ich ihn in den 90ern wahrgenommen habe, aufgrund der wirklich des Aktivisten, der da mit drin steckte, während Biggie ja einfach ein aber krasser Rapper von der Straße war, der einfach ein krasser Dude war. Beide haben so Monster-Hits gemacht und es ist halt mega tragisch, weil ich bin am 8.3. geboren, am 9.3. stirbt Biggie. Danach kommt dieses Album und das ist so in der Hochphase davon bei mir, wo ich das so voll alles
mitgekriegt
habe. Und das,
du bist nicht das zu war der Zeit schon, geboren.
Nee, das war schon sehr... Das war schon sehr mitnehmend damals mitzukriegen, dass dann so der, also als es hier statt. Kurz danach der Big Pun und so, da kamen so Einschläge. Das war nicht. Da war ich 20.
Das Ding ist, dass selbst wenn man komplett in der Memphis-Ecke war oder so, hat einen das trotzdem mitgenommen, ne? Weil das halt Ikonen waren. Also die haben das wirklich in Amiland to the fullest gegeben. Mit dem Gangscheiß auch und so.
Also es ist für mich hart, wenn ich immer so ein bisschen auf die Zeit zurückblicke, dass genau dieser Tod von Biggie und dann dieses Album für mich auch immer in dieser Bad Boy, Puff Diddy, Piddy, Midi, wie auch immer damals hieß, schlachtet diesen Tod so gnadenlos aus. Da war ich erstmal ein paar Jahre ganz schön abgeturnt davon.
Er war cooler. Er war schon cooler als Puck. Schon.
Boah.
Schon. Schon.
Das ist schwierig.
Schon cooler.
Er war irgendwie der
arrogantere
Rapper.
So. Ja.
Ja.
Aber ich meine, so alter Puck hat, also, ne, ey, der hat auf jeden Fall so. Ich weiß auch nicht, ich habe vom Pack halt auch nur selber mitbekommen, dass es da so diese sexuellen Vorwürfe gab. So dieses.
Okay, mein Name war Tamas. Ich bin jetzt raus. Ich hab euch voll lieb. Tschüssi.
Nee, keine Ahnung, aber Pack hat sich auf jeden Fall krasses Paranoia geschoben, so auch so wegen Biggie und so. Aber mehr weiß ich da auch gar nicht.
Digga, wo er
AIDS da kann man auf jeden musste, Fall,
weil er mit der Schwester von Michael Jackson wie Film gemacht hat, das verpiss dich doch mal.
Tamas, du hast dich schon verabschiedet, jetzt geh auch. So, wir haben auf jeden Fall, was das angeht, genug Material im Internet. Es gibt ganze Serien darüber, wo ihr euch sowohl den Tod von beiden, natürlich auch die Biggie-Geschichte, den Biggie-Film, den empfehle ich trotzdem, auch wenn er an manchen Stellen ein bisschen shady ist, aber es gibt diese krasse Szene, wo das Juicy-Sample, der Beat im Studio vorgespielt wird, er den zu kacke findet, dann P. Diddy sagt, bitte hören den mal rein, schreib mal was drauf und daraus wird ein Welthit. Ja. Solche Sachen sind für mich mit Biggie auf Lebzeit verbunden. Insofern schöner Klassik, ich freue mich drauf. Ich werde ihn mir wieder in Ruhe anhören. 25 Jahre, das ist auch schon lange her. Daran merke ich immer, wie grau mein Bart ist.
Ja, vielleicht werde ich mir auch mal noch ein bisschen geben. So.
Solltest du machen. Du musst dir jetzt auf jeden Fall, glaube ich, noch ein, zwei kurze oder Herrengedeck geben, damit du den Abend in der Kneipe überlebst. Und sieh zu, Tipp von mir an dich. Verstau dein Equipment gut jetzt, bitte. Ne?
Safe, Alter, ich glaube, ich...
Bring's in Sicherheit.
Ergreife gleich die Flucht, Alter.
Du siehst auch schon... Ihr hört uns ja nur, ihr seht das nicht, aber wenn ich... Ich guck Dizzy in die Augen und ich sehe, wie er fliegen möchte gerade. Ich merke ihm, dass er schon...
Entweder ein paar saufen oder... Aber auf jeden Fall hier den Stuff in Sicherheit bringen.
Ja.
Ist auch gar nicht, ist auch gar nicht mein Mic, sondern das Mic ist von Fat Tony, das hat er bei mir vergessen. Sag aber bleibt unter uns.
Nico, schöne Grüße an Fat Tony. ich mache jetzt hier Deckel drauf, bevor Tamar Tamar noch mal getrunken, der ist wieder da.
Nein, ich werde nicht betrunken, ich bin einfach glücklich. Bruder, ich bin wirklich tschüss. Glücklich, danke für das Interview, danke, dass ich meinen Saft dazu geben konnte. Übrigens kommt das Album Stress jetzt bald raus.
Anger Baby. In 3 Tagen, Alter.
Ja, siehst du, so ist jeder, muss jeder seine Promo machen, aber das Album Stress wird sehr gut. Die Tour geht los am 1.4. Es wird zerfickt. Kommt alle vorbei, ihr werdet alle umarmt, wir umarmen alle. Keine Genren sind irgendwie.
Kommt zur Anger Baby Album. Wenn ihr was für Gutes fürs Gemüt machen wollt, zeig's deiner Oma, zeig's jeder.
Also bei mir werdet ihr alle einfach nur umarmt. Jetzt lasse ich dem Shorty noch ein bisschen sein Space.
Bei mir werdet ihr musikalisch umarmt, Alter.
Wow. Danke, Nico.
So. Das war mir ein Fest. Danke dir, Dizzy, dass du dabei warst. Schöne Grüße an Thomas. Wir sprechen.
Anger Baby Tour, Anger Baby Album, Anger Baby, fick dich, Digga.
Anger Baby wird krank.
Boris Becker Album, Boris Becker Tour.
Das war Backspin Stammtisch, Powered by YouTube. Vielen Dank.
Vielen Dank,
bis zur nächsten Woche. Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch Phase. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.